Wollen Sie zusammen ein Wort Gottes aus dem Alten Testament lesen und schlagen dazu den Psalm 91 auf. Vers 1. Psalm 91, Vers 1, wo es heißt, wer im Schirm des Höchsten sitzt, wird bleiben im Schatten des Allmächtigen. Soweit. Wer eigentlich der Schreiber dieses interessanten und wertvollen Psalmes ist, wissen wir nicht genau. Allein deshalb, weil es eine gewisse Fortsetzung des vorigen, des 90. Psalmes ist, liegt es wohl nahe, darin auch Mose zu sehen, der den 90. Jahr geschrieben hat. Wer im Schirm des Höchsten ist, sagt hier der Psalmist, der wird bleiben im Schatten des Allmächtigen. Nun, was ein Schirm ist, das wissen wir sicherlich alle. Wir haben es in dieser Welt mit Schirmen zu tun, angefangen vom Regenschirm über den Sonnenschirm bis hin zum Fallschirm. Der Regenschirm schützt uns also vor dem Regen und der Sonnenschirm schützt uns vor der stechenden Sonne. Dieser Sonnenschirm hat bei uns weniger Bedeutung als gerade in heißeren Ländern. Und beim Fallschirm, der soll schützen vor dem Fall. Der Schirm ist also ein Schutz. Und wir wollen das auch ein wenig besehen. Hier wird nun natürlich nicht von einem menschlichen, einem irdischen, materiellen Schirm geredet, sondern vom Schirm des Höchsten. Und das ist natürlich eine geistliche Angelegenheit, den Schirm des Höchsten in dieser Weise zu erkennen. Und wir brauchen den Schirm des Höchsten. Aus den nachfolgenden Versen wird uns das bekannt gegeben, in welchen Beziehungen der Schirm des Höchsten dann gefunden wird. Luther übersetzt, ich glaube, das ist noch besser, unter dem Schirm. Denn ein Schirm nützt uns ja gar nichts, wenn wir den in der Tasche lassen, wenn es regnet. Oder wenn wir ihn von uns weghalten. Oder wenn wir nicht unter dem Schirm sind. Nun, es ist notwendig zu erkennen, wie wir uns zu verhalten haben, um den Schirm zu nutzen als einen Schutz. Ich denke aus meiner persönlichen Erfahrung, wenn ich den Regenschirm aufspannen muss, der gewohnterweise in der Aktentasche ist, dann muss es sehr stark regnen. Und dann weiß ich ganz genau, was mein Verhalten unter dem Schirm ist. Wir gehen vom Regenschirm aus, weil wir es da am besten verstehen. Da ziehe ich, das ist das, ich rede jetzt von mir. Ich ziehe den Kopf ein. Ziehe den Schirm sehr weit herunter und mache mich so niedrig als möglich. Ich will also dem Element, dem zu begegnen ist, mich möglichst klein machen. Jetzt gehen wir auf den Schirm des Höchsten ein. Wir werden nur dann den Schutz des Allmächtigen haben, des Höchsten, wenn wir uns unter seinem Schirm klein machen. Und das ist die Absicht unseres Gottes, dass wir erkennen, dass es dem Betrug des Feindes obliegt, sich unter seinem Schirm noch groß zu tun. Denn wenn ich mich da groß mache und den Schirm hochhalte, da werde ich mit Sicherheit vom Regen erfasst. so auch hier unter dem Schirm des Höchsten. Wenn ich seine Gütigkeiten und seine Gnadenerweisungen an mir erleben möchte, dass Gott mein Schutz und mein Schild und mein Schirm ist, dann verhalte ich mich so, dass der größere Teil nicht außerhalb seines Schirmes liegt. Denn da werde ich getroffen von dem, was ich nicht will. Je kleiner wir uns in der Gegenwart unseres Gottes machen, umso sicherer befinden wir uns unter seinem Schirm. Ich glaube, das sollten wir uns merken. Das ist eine ganz alte, nicht eine Bauernregel, sondern eine Regel des Wortes Gottes. Denn wer sich da erhöht, den will der Herr dann erniedrigen. Wer sich selbst erhöht, soll erniedrigt werden. Hier fällt uns noch etwas auf. Da heißt es, der bleibt im Schirm des Höchsten. Wir kommen dann gleich noch darauf. Und wer so bleibt, so bleiben wir auch im Schatten des Allmächtigen. Das deutet sicherlich auf die sengende Hitze hin. Wenn es zu sehr heiß war, und diesen Sommer hatten wir durch die Gnadenumstände Gottes ein solches Sommerjahr, da hat man dann den Schatten gesucht. Wenn ich mich unterhielt, habe ich gesagt, wir gehen darüber. Da sind wir ein paar Schritte gelaufen, wo Schatten war. Wir sehen, dass wir Schutz notwendig haben, weil wir den Einflüssen um uns nicht gewachsen sind. Wir brauchen den Schutz. Und unser Schutz ist unser Herr. Und dieser Schirm ist zugleich auch ein Bild von Jesus, unserem Herrn, uns gegenüber. Als er dort am Kreuz von Golgatha starb, und so ist es auch heute noch, wenn wir mit unseren Sünden aufrichtigerweise zu Jesus kommen, wenn wir die Sünden bekennen, dann werden wir bleiben. Dann haben wir die Grundlage des Bleibens. Alles andere ist ja vergänglich. Ich bedauere ja die Menschen, die Jesus Christus nicht erkannt haben als solche. Zum Herrn Jesus zu kommen, ist ja eigentlich kein Riesenproblem. Es ist die Frage der Aufrichtigkeit. Die Frage des Bleibens ist für uns die Frage der Aufrichtigkeit. Denn wenn wir unter seinem Schirm sind, dann sorgt er, unser Herr, für uns und wir vermögen alle unsere Sorgen auf ihn zu werfen. Es ist ja nicht irgendein Schirm, sondern der des Höchsten. Dort werden wir Zuflucht finden unter seinem Schirm über alle unsere Lebensfragen, unsere Fragen des Alltages. Dort begegnen wir ihn, weil er diesen Schirm für uns aufgerichtet hat. Dieses Wort Schirm hat in der Elberfelder Bedeutung oder Übersetzung eine Fußnotenbedeutung, und da heißt es, im Verborgenen. Wer die Elberfelder hat, kann das gleich nachsehen. Urtextlich könnte es auch heißen, anstelle von Schirm, im Verborgenen. Und dann können wir sagen, wer im Verborgenen des Höchsten sitzt, wird bleiben im Schatten des Allmächtigen. Der Herr Jesus ist, er verbirgt uns in seinem Schutz. Sobald wir wiedergeboren sind, haben wir Zugang zu seinem Schirm. Es wäre töricht, aus seinem Beschirmungsfeld herauszulaufen. Und wir wollen heute jede einzelne Sünde als ein solches Herauslaufen erkennen. Und wenn wir wiedergeboren sind, haben wir ewiges Leben von unserem Herrn und unserem Gott. Und brauchen, weil wir ewiges Leben haben und die Frage unserer Seele mit Gott geordnet wissen, nun auch das Zeugnis des Wandels in und unter seinem Schirm. Es war gesagt, dass für das Wort Schirm auch im Urtext Verborgenen stehen kann. Das hat dieselbe Wortbedeutung und darf genauso dastehen. Darum schreibt Paulus an die Gemeinde zu Kolossee in Kapitel 3, Vers 3, und da müssen wir hin, wo es heißt, denn ihr seid gestorben und euer Leben ist beschirmt, das heißt verborgen, mit dem Christus in Gott. Schon interessant, wie Gottes Wort in den Redewendungen so messerscharf präzise sich darstellt. Das Wort des Herrn ist ein Schwert, ein zweischneidiges, sagt die Schrift. Unser Leben ist verborgen, weil unsere Errettung in Christo Jesu ist. Und so können wir sagen, dass auch Christus verborgen ist. Aber nicht für die, die unter dem Schirm, sondern die außerhalb des Schirmes wandeln. Christus ist ihnen verborgen. Und wenn wir mit unseren Sünden zum Kreuz gekommen sind und sie ans Kreuz gebracht haben, samt den Widerwärtigkeiten des alten Adam, und dann ist unser, durch die Gemeinschaft mit Christus, unser ewiges Leben mit Jesus, unserem Herrn, verborgen. Die Menschen um uns wissen nicht, wen sie vor uns haben. Ich sag's mal jetzt im Blick auf die Ewigkeit. Wenn die wüssten, wer wir wären, würden die uns die Füße küssen. Das sind Tatsachen. Denn solche, die unter dem Schirm des Höchsten sind, das sind seine, die Seinen, das sind Kinder des Lichts. Und wir wissen ganz genau, dass wir dazu berufen sind, die Welt zu richten. Wir werden die Menschen um uns einmal, und das ist gar nicht in weiter Ewigkeit, das ist sehr, sehr nahe gekommen, dass wir mit Christus die Stelle des Richters einzunehmen haben und haben dann diese Menschen, die die Beschirmung Gottes verworfen haben, nach der Wahrheit und nach dem Gesetz Gottes zu richten. Paulus sagt, wisset ihr nicht, dass wir die Welt richten werden? Auf dieses Verborgen oder Geborgen sein weist das Wort Schirm hin. Damit ist der Schirm für uns ein Bergeort. Und wenn Jesus Christus nicht ins Herz hereinkommt, wenn wir ihn nicht einziehen lassen, dann gleichen wir einem solchen, der neben dem Schirm ist. Und da errettet nicht mehr, wenn wir sagen, ich war ganz nahe am Schirm, ich konnte den schon anfassen. Ich wäre beinahe bekehrt geworden. Aber auch diese beinahe Bekehrungen sind völlige Verdammnisurteile. Auch das wollen wir eingestehen. Es geht darum, dass der Herr Jesus in unsere Herzen einzieht und dort drinnen festmacht. Und wenn wir ihn von uns halten, dann kann die beabsichtigte Gemeinschaft mit Jesus Christus ja nicht stattfinden. Dann sind es stolze und hochmütige Herzen in der Gesinnung des Feindes. Und wir wissen alle, dass Gottes Wort sagt, dass der Herr den Hochmütigen widersteht. Wenn es hier heißt, wird bleiben, dann finden wir ganz besondere Aussagen damit verbunden. Im Psalm 102, da wird in Vers 26 gesagt, da wird von Himmel und Erde geredet, im vorigen Vers. Und da heißt es, sie werden untergehen, du aber bleibst. Der Untergang der Gottlosen wird im Worte Gottes dargestellt mit Gericht. Wer ins Gericht kommt, geht unter, weil wir von Natur aus keinerlei Ausrüste haben, im Gerichte Gottes zu bestehen. Dieser Vers 26 in Psalm 102 wird dann aufgenommen vom Schreiber des Hebräerbriefes in Kapitel 1, Vers 11. Du aber bleibst. Und so ist auch der Herr Jesus, der stellvertretend für uns ins Gericht gegangen ist, durch seine Auferstehung geblieben. Er ist derselbe gestern wie heute. Das heißt, er ist geblieben. Wer unter dem Schirm des Höchsten wandelt, bleibt, können wir sagen. Unser Leben wird ausgerichtet durch das bleibende Wort Gottes. Und in diesem Schatten des Allmächtigen, dass der Allmächtige unser Schutz ist, deutet hin auf die Sicherheit, in der wir in Christus geborgen sein dürfen. Und da finden wir ein passendes Wort schon im Alten Testament, wenn wir Jesaja 32 hernehmen, und lesen den Vers 17, der ist zeitgemäß für unsere heutige, wir leben heute in der Zeit der Friedens- und Ostermarschierer. Da heißt es, und das Werk der Gerechtigkeit wird Friede sein. Und der Ertrag der Gerechtigkeit wird Ruhe und Sicherheit ewiglich. Friede kommt nur aus der Gerechtigkeit Gottes. Leute, die den Frieden Gottes nicht im Herzen haben, die nicht unter dem Schirm des Höchsten Zuflucht gesucht und gefunden haben, stehen außerhalb. Sie leben in Magerkeit und befinden sich noch im Gericht. Das Neue Testament sagt, wer nicht an ihm, Christus, glaubt, auf ihm bleibt das Gericht. Und wir sind so dankbar, dass wir an den Herrn Jesus Christus gläubig werden durften, ihm zu vertrauen, dass er uns hindurchbringt durch diese Wegstrecke unter seinem Schirm, seine Bewahrung zu finden und zu haben. Suchen wir darum ihn, unseren Herrn, nicht irgendwo, sondern dort, wo sein Schutz, wo sein Schirm ist. Wir sehen, dass dieser Vers 1 von Psalm 91 uns den Schirm des Höchsten zeigt, und dann werden die begleitenden Umstände in den nachfolgenden Versen gezeigt. Wir können nur da ganz kurz darauf eingehen. In Vers 2 finden wir das Zeugnis des Gläubigen aus der Geborgenheit des Schirmes heraus. Also, das ist unser Zeugnis. Da heißt es, ich sage von Jehova, meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, auf ihn will ich vertrauen. Das ist eine gewaltige Sache. Wenn wir erfahren haben, dass Gott unsere Feste, unsere Burg ist, und je stärker und massiver die Burg für uns ist, umso sicherer und in größerer Ruhe werde ich wohnen können. Das ist, wenn wir unser Vertrauen auf den Herrn Jesus setzen und nicht auf die Dinge der Vergänglichkeit. Auch Menschen sind vergänglich. In wenigen Jahren sind sie verfault. Sollten, könnten wir Befürchtungen vor Menschen haben. Wie töricht ist Menschenfurcht. Sie quält uns bis in die Seele. Verlust in der Ewigkeit wird dem Gläubigen zuteil durch Menschenfurcht. Aber schön ist, dass dieser Schirm hier eine Burg, ein Zufluchtsort genannt wird, in dem wir geborgen sind. Wir dürfen ihm vertrauen. In Vers 3, da heißt es, denn er wird dich erretten. Wir wissen, dass wir hier noch im Alten Testament uns befinden. Und dennoch waren die Aussagen der Heiligen Schrift so präzise, dass der Psalmist sagen konnte, denn er wird dich erretten. Und hier wird nun aufgezeigt, wovon die Rettung ist. Einmal von der Schlinge des Vogelstellers und von der verderblichen Pest. Zwei Dinge sind's, die hier genannt werden. Diese beiderlei Rettung haben wir auch im Neuen Testament wiederholt beschrieben. Sowohl im Korintherbrief wird von diesen beiden Errettungen gesprochen, als auch im Petrusbrief durch den Petrus. Da geht's einmal um die Errettung der Seele, das ist die Handlung des Vogelstellers. Der Vogelsteller stellt seine Schlinge danach, den Vogel zu fangen. Hier wird das Bild auf uns übertragen, dass der Bösewicht mit seiner Schlinge durch das Gelände zieht, uns zu Fall zu bringen. Und wir wissen ganz genau, wer den Vogel fängt. Das ist in Italien noch so üblich, da spannt man Netze, da kommen die Vögel noch mit dem Kopf durch und zurück zu verfangen sie sich dann. Die isst man. Das heißt, der Vogelsteller hat das Ziel, uns zu verspeisen. Das hat jetzt nichts mit Kannibalismus zu tun, sondern mit Seelenverderbung. Und wir wissen, wer der Vogelsteller ist. Es ist der Feind, der Seelenfeind. Und darum haben wir die Errettung unserer Seele an erster Stelle genannt. Und dann finden wir die zweite Errettung, von der redet übrigens auch Paulus an verschiedenen Stellen, dass er errettet werden möchte, und dann zählt er solche auf, von bösen Menschen, die ihm nachstellten. Aber in Petrus' Brief, da wird uns die Errettung von den Problemen und Nöten des Alltages Zeugnis gegeben. Und das haben wir hier, wenn wir schon nicht vom Vogelsteller erfasst worden sind, wenn unsere Seele für Gott dargelegt sein soll, dann kann uns dennoch außerhalb des Vogelstellers die verderbliche Pest erreichen. Die kam durch die Luft. Und bis heute haben sich die Menschen noch nicht verändern können. Sie müssen atmen. Und das genügte in der Pestzeit, von dieser Pest befallen zu werden. Man atmete sie ein. Hier heißt es, er, unser Gott, wird uns erretten. sowohl von dem Vogelsteller, dem Satan, dem Schlingenverderber, als auch vor der Gefahr der Pest, die da verdirbt unser irdisches Leben. Der Jesus vermag uns aus beidem zu retten. Und in beiden Dingen brauchen und benötigen wir so sehr den Glauben. Er ist unser Schutz. In Vers 4 wird uns gesagt, dass wir nicht anderswo unseren Schutz zu suchen haben, weil allein bei ihm, ich sage es jetzt im Sinne des Neuen Testaments, in Christus die Wahrheit ist. Und er, unser Herr, will mit seinen Fittigen, uns schützen und bedecken, und dort werden wir Zuflucht finden unter seinen Flügeln. Und das, was seine Kampfmittel sind, die Kampfmittel Gottes, sie werden hier genannt Wahrheit. In Vers 5, ich gehe also nur ganz kurz darauf ein, damit wir diesen Abschnitt ein wenig erfassen. Wir brauchen uns bei allem, was davor genannt ist, ob's Vogelsteller oder Pest bedeutet, nicht zu fürchten. Auch nicht in der Nacht. In dem Vers 5, da heißt es, du wirst dich nicht fürchten vor den Schrecken der Nacht, vor dem Pfeile, der bei Tag fliegt. Du wirst dich nicht fürchten vor den Schrecken der Nacht, das ist an den leiblichen Tod adressiert. Das ist der Feind in der Nacht. Das ist der Tod. Wir denken ganz besonders an dieser Stelle an die Aussagen von Psalm 23. Wo es heißt, auch wenn ich wanderte durch das Tal des Todesschattens, so fürchte ich nichts Übles. Du bist bei mir. Auch nicht vor den feurigen Pfeilen bei Tage. Das ist in der Zeit unseres irdischen Lebens. Da ist es noch Tag in unserem Leben. Auch da fliegen die Pfeile des Feindes wider uns. Und in alledem haben wir Errettung. In Christus die Errettung unserer Seele. Und vor den fliegenden Pfeilen, da hat uns Gott Ausrüste gegeben, einen Schild des Glaubens. Und da heißt es, mit dem ihr imstande sein werdet, alle feurigen Pfeile des Feindes zu löschen. Und in Vers 6, da heißt es, die vor der Pest, die im Finstern wandelt, vor der Seuche, die am Mittag wütet. Vor dieser Pest, da weist uns der Psalmist hin auf das Programm der menschlichen Sünden. Jeder ist diesem Programm unterworfen seit Adam. Die in dieser gerichtsreifen Welt und in der Finsternis getan werden. Hier heißt es, er bewahrt uns. Wir haben in Christo die Bewahrung. Und vor der Seuche, die am Mittag verwüstet, wenn Satan die Gläubigen versucht, wenn er sie versucht, ein Müßiggänger zu werden im Reiche Gottes, zu schwänzen. Wenn es so weit gekommen ist, dass der Satan in seiner Versuchung die Gläubigen benutzt, dann macht er aus einem Müßiggänger einen Schwätzer. und aus einem Schwätzer einen Verleumder. Das war vor Jahrtausenden schon so, und der Mensch ist auch nicht besser geworden. So wie wir von Christus sagen können, dass er dasselbe gestern wie heute ist, könnten wir es auch über den Menschen sagen. Er ist derselbe gestern wie heute. Solange wie wir Fleisch an uns tragen, sind wir dieselben gestern wie heute. Diese Reihenfolge, Müßiggänger, Schwätzer, Verleumder, es ist interessant. Wir finden das in 1. Timotheus wieder enthalten. Im 1. Timotheus Kapitel 5, Vers 13. Da haben wir denselben Weg an die Gläubigen gerichtet. Beachten wir das. Denn Timotheus war kein Gottloser. Das war kein finsterer Bursche. Wer kann das Böse aufzählen, das hierin oder hierdurch unter dem Volke Gottes, damals in der Zeit des Psalmisten, und wir wissen, was Mose alles erlebt hat. Mose mag an seinen eigenen Bruder Aaron denken und an seine Schwester Miriam. Dort erlebte der Psalmist dieses hier. Welches Hindernis können Gläubige im Reiche Gottes sein? Und darum sollte ein jeder auf der Hut sein, gegen dieses wachsende Übel, Pest, Stellung zu beziehen. Diese vertraulichen Zuflüsterer sollten wie die Pest gemieden werden. Wer die Wahrheit tut und wer im Lichte wandelt, der braucht nicht im Dunklen zu fischen. Denken wir hier an Johannes 3, Vers 21. Hast du schon gehört über die Schwester, über den Bruder? Ich weiß nur so viel, dass es Tatsache ist. Aber erwähne nur nicht meinen Namen dabei. Ich möchte nicht in Ungelegenheit kommen. Die Bibel nennt das die Pest. Das ist die Pest. Bis heute hat es gegen die Pest in der Medizin weder Pillen noch Impfungen gegeben. Die Pest wütet deshalb nicht mehr, weil sie ganze Völker ausgerottet hat. Und dort, wo sie war, erlosch. Jahre, Jahrhunderte später sind Menschen wieder in die Gegenden gezogen. Da hatte die Pest keine Nahrung mehr. Dadurch ist sie heute nicht mehr unter uns. Und wir haben den Auftrag, die Pest aussterben zu lassen, die am Mittag wütet. Die Bibel, Gottes Wort, sagt uns im Neuen Testament, dass es uns verboten ist, uns in fremde Dinge zu mischen. Und wir können nur sagen, in Verbindung mit den Aussagen in Jakobusbrief, welch ein Schaden ist durch die Zunge schon angerichtet worden, sollten wir uns über jede Schwester und jeden Bruder freuen, der die Zunge da zum Anlass nimmt, Worte der Gnade weiterzugeben, als den Bacillus der Pest. Alte Freundschaften und sogar ganze Gemeinden sind darum zerstört worden. Nicht allein Völkerschaften. wenn dieses Höllenfeuer, wie die Bibel es nennt, in Bewegung gesetzt wird. Es ist eine Seuche, die frisst, sagt die Schrift. Nicht in der finsteren Welt, sondern sie frisst nur unter den Kindern des Lichts. Darum am lichten Mittag. Und in Vers 7, zum Schluss, da sehen wir das Gericht Gottes. Da heißt es, 1000 werden fallen an deiner Seite, sagen wir zur Linken, und 10.000 an deiner Rechten. Und dann kommt das erlösende Wort. Solcher, die unter dem Schirme Gottes sich bewegen. Dich wird es nicht erreichen. Und wir sind unserem Gott so sehr, sehr dankbar dafür, dass er uns im Neuen Testament eine Marschrichtung gegeben hat, durch welche wir ganz genau wissen, wie wir zu wandeln haben, um sein Herz zu erfreuen. Um so zu wandeln, dass wir ganz unter seinem Schirme gefunden werden. Wir freuen uns und sind dankbar dafür, dass Gott so deutlich in seinem Wort redet. Ärmlich und erbärmlich ist's, wenn Kinder Gottes das Wort des Herrn in den Händen halten, aber nicht wissen, was darin gemeint ist. Ich hatte keine Zeit, mich vorzubereiten für ein anderes Thema. Da habe ich eins genommen von vor 14 Jahren. Und hab's ein wenig ausgebaut, ein wenig ergänzt. Und das ist das, was wir heute aus der Schrift seines Wortes gehört haben. Damals sicherlich etwas anders. Aber der Herr lässt auch uns in seiner Gemeinschaft unter seinem Schirm wachsen zu ihm hin. Und dadurch wird auch unsere Rede, soweit sie nicht pest ist, genommen werden durch den Geist Gottes zu Fruchtbarkeit und zur Verherrlichung seines Namens. Und darum nehmen wir dies zum Anlass, um ihn zu preisen und ihn zu ehren, weil er unser Schirm ist, worin wir bleiben. Also, dich wird es nicht erreichen. Heute ist diese Zeit vor unseren Augen erfüllt. Tausende fallen dem Unhold des mystischen Geistes zum Opfer. Zehntausende fallen zur Rechten. Wir sind nicht in der Lage, einen von den Zehntausenden wieder emporzuraffen. Es kommt ein Augenblick, wo wir bemüht sein werden, und der ist jetzt, dass wir uns selbst unter dem Schirm des Höchsten zurechtfinden. Wir haben in diesen Jahren verkündigt, das Wort Gottes bemüht, klar und scharf zu bringen, aber irgendwo kommt der Augenblick der Wiederkunft Jesu. Und die vorausgesagten Geschehnisse sind so gehalten, dass Tausende zur Linken und Zehntausende zur Rechten fallen. Wir können sie nicht in ihrem Fall aufhalten. Gott lässt zu, und das, was Gott zulässt, haben wir zu bejahen. Wer willens ist, kann nüchtern werden. Wer unnüchtern vor Gott erscheinen möchte, darf es tun. Gott erlaubt es ihm nicht, aber es ist nicht unsere Sache. Wir wollen darüber schweigen, und der Herr wird darüber reden. Die Gemeinde Jesu steht am Scheideweg. Wir selbst wollen nicht auf sie schauen, sondern wir schauen auf unseren Gott und wissen, er ist unser Schutz. Er ist unsere hohe Feste. Wir preisen darum seinen wunderbaren Namen. Amen.